Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Leipzig. Prozess wegen Gewalt im Jobcenter. 4 bezahlte Schläger treten als Zeugen auf. Ihr Opfer wird zu 1040 Euro plus Verfahrenskosten verurteilt. Nein, auch dieses Mal keine Ausgewogenheit. Die nackten Tatsachen beanspruchen den gesamten Platz für sich allein.
Wie das jetzt ausgeht, war ja klar. Das war ein abgekartetes Spiel. Ich habe damit nichts anderem gerechnet. Insofern ist jetzt nur das am Ende dabei herumgekommen, was am Anfang klar war.
2 Erwerbslose wollen am 2. Mai 2014 im Jobcenter Leipzig Dokumente übergeben. Unter Zeugen und mit Eingangsbestätigung. Nach längerem Warten in der Schlange wird der Schalter in genau jenem Moment geschlossen, als Sie an der Reihe sein sollen. Kurze Diskussion, dann alarmiert die Mitarbeiterin den Wachdienst, dessen Auftreten als aggressiv und bedrohlich empfunden wird. Kurz darauf liegt ein Erwerbsloser mit Handschellen gefesselt am Boden. Muss das eigentlich so laufen? Ist das vielleicht ein Ritual? So eine Art Performance für die Armen? Sowas wie, wir müssen denen was bieten, wenn sie da in der Schlange warten. Nächstes Mal vielleicht Kickboxen. Nein, es muss nicht so laufen. Es geht nämlich auch ohne bezahlte Gewalttäter. Jemand von der Erwerbslosenberatung Uckermark in Schwedt an der Oder berichtet von ganz anderen Erfahrungen.
Bei uns gibt es keinen Siguri-Mitarbeiter. Die Behörde weigert sich strikt, dieses Personal einzusetzen, da dieses nur eskalierend wirken kann.
Ein Jobcenter, das einen riesigen Landkreis zu betreuen hat und doch ohne einen sogenannten Sicherheitsdienst auskommt. Ach, so eine Nachricht, zu der man betonen muss, sie stimme.
Sachbearbeiter sind für jeden ansprechbar. Die Chefetage ist jederzeit durch Klopfen zu erreichen. Damit ist es ein sehr menschlicher Umgang, der hier eben nicht gegeben ist.
Ein Jobcenter ohne Sicherheitsdienst, wir merken uns das. So hätte es jedenfalls keinen Prozess gegeben, aber eben auch nicht dieses Leipziger Lehrbeispiel aus dem Schulbuch der Unterdrückung.
Also jede politische Bewegung wird früher oder später, wenn sie als bedrohlich empfunden wird, natürlich auch von der Seite der Mächtigen angegriffen.
Wie alle Prozesse nimmt auch dieser nur langsam Fahrt auf. Vor der Tür gab es Taschenkontrollen für die knapp 20 Zuhörer, penible Untersuchung auch der kleinsten Nebentasche im Rucksack, Abtasten des Körpers mit Metalldetektor von vorn und von hinten. 4 Beamte sind nur damit beschäftigt. 2 weitere werden den ganzen Tag mit im Saal sitzen. Wer weiß, schließlich hat er ein Flugblatt zu solidarischer Begleitung aufgerufen. Ein Strafbefehlsverfahren, denn der auf der Anklagebank hat Widerspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Lars Müller, 48 Jahre alt, erwerbsloser Wirtschaftsgehilfe, legt immer Widerspruch ein. Denn er wirkt mit in der Erwerbsloseninitiative Leipzig e.V. Und die Nummer mit den Handschellen war nun wirklich zu fett, um einfach so unter den Tisch fallen zu können. Die Staatsanwaltschaft liest ihren Text im D-Zug-Tempo. Was hängen bleibt, ist ihr besonderes Interesse an der Strafverfolgung. Nicht wegen der Handschellen, sondern wegen der Gegenwehr. Die Verteidigung kündigt an, 2 Beweisanträge stellen zu wollen. Der erste Zeuge ist einer der bezahlten Gewalttäter. Wir wollten, dass der Schalter frei wird, sagt er. Der hat mit Fäusten um sich geschlagen. Um uns zu schützen, haben wir ihn zu dritt zu Boden gerungen, weil er sich gewehrt hat. Handschellen haben wir immer dabei. Der Richter fragt, dürfen Sie die immer dabei haben? Ja, dann haben wir einen Tag Hausverbot ausgesprochen. Die Verteidigung will wissen, warum ihr Mandant geschlagen wurde. Antwort, der sollte vom Tresen weg, es gab nichts mehr zu klären. Damit der Schalter frei wird, damit der nächste Kunde schneller drankommt. Wir halten fest, im Leipziger Jobcenter werden Gesprächsdauer und Inhalt offenbar vom sogenannten Sicherheitsdienst festgelegt. 9.50 Uhr, Lichtbildvorlage. Die Situation im Schalterbereich des Jobcenters. Wegen irgendeines Details weist der Richter zum ersten Mal die Verteidigung zurecht. Das ist ja kein Strafverfahren, sondern ein Strafbefehlsverfahren. Da gibt es keine doppelte Beweisaufnahme. 10.15 Uhr, Videovorführung von DVD. Eine Mitstreiterin der Erwerbsloseninitiative hat mit ihrem Mobiltelefon den gesamten Ablauf gefilmt. Das Bildmaterial gibt nicht viel her, umso mehr der Ton. Dass es am Schalter lautstark zur Sache gegangen sei, davon ist beim besten Willen nichts zu hören. Erst als die Uniformierten sich einmischen, ist Ton zu hören. Etwa, verschwinden Sie hier, Hausverbot. Dann, runter. Runter! Eine Frau schreit zweimal. Sie habe Angst. Der Angeklagte ist zu hören. Er fordert laut, sie in Ruhe zu lassen. Hier mischt sich die Staatsanwaltschaft ein. Man könne nichts sehen. So sei das kein Beweismittel. Die Verteidigung weist darauf hin, dass von den Uniformierten eine Beleidigung zu hören sei. Darauf antwortet der Richter, das sei nicht von Interesse. Wir verhandeln den Angeklagten. Aha. Auch der zweite Zeuge ist einer der uniformierten Schläger. Als sie Müller schon unten hatten, habe der sein rechtes Bein wieder freigestrampelt und ihm ins Gesicht treten wollen. Und er hat die Kamera beim Filmen gesehen, zum Schluss der Polizei davon berichtet, die habe das Gerät konfisziert. Wieder interessiert sich der Richter für die Handschellen. Ist das Grundausstattung? Ja, zum Eigenschutz. Aber das ist doch ein erheblicher Eingriff, wenn sowas nicht von der Polizei kommt. Normalerweise machen wir das nicht, aber hier war keine andere Möglichkeit mehr. Müller lag etwa 1,5 Minuten auf dem Boden. Die Polizei hat nichts beanstandet. Die Verteidigung will jetzt auch so dies und das wissen. Dienstanweisung? Schutz der Mitarbeiter mit geringsten Mitteln. Aha. Geringste Mittel, greift der Richter auf. Inwiefern wurde denn die Mitarbeiterin angegriffen? Überhaupt noch nicht. Wie reagieren Sie denn üblicherweise, wenn jemand laut wird? Ich versuche ihn zu beruhigen. Warum Handschellen? Weil schon Stühle geflogen sind. Wer sagt, wie Sie sich verhalten sollen? Die allgemeine Dienstanweisung der Firma, die ist vom Jobcenter bestätigt. Wieder die Verteidigung mit Fragen zu Kompetenzen, Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz. Im Arbeitsvertrag? Nee, das hat mit dem Tatvorwurf nichts zu tun, geht der Richter dazwischen. Wie ist das mit dem Diskretionsbereich vor dem Schalter, will die Verteidigung wissen. Die Linie ist nicht mehr zu sehen. Und wieder der Richter. Wenn Sie nicht aufhören, Fragen, die nicht zum Tatvorwurf führen, ich muss das zurückweisen. Aha. 11.30 Uhr, der nächste Zeuge. Wieder ein uniformierter Gewalttäter. Er ist der, der den Angeklagten mit Handschellen gefesselt hat. Erst die eine Hand, dann die andere. Warum? Fragt die Verteidigung. Der wurde laut. Hat er geschlagen? Nee. Wurde er geschlagen? Kann mich nicht mehr so erinnern. Was war mit der Frau? Die wollte noch irgendwas. Die sollte sich zurückhalten. Wieder weist der Richter die Verteidigung zurecht. Keine Suggestivfragen. Also nochmal. Wissen Sie, wofür die Linie auf dem Fußboden da ist? Da war keine Linie mehr zu sehen. 11.55 Uhr, der vierte Zeuge. Ebenfalls bezahlter Schläger des 2. Mai 2014. Mit einem Blick auf die Zuhörer wittert er Gefahr. Noch bevor er Platz nimmt, fragt er das Gericht, ob die Sicherheitslage im Gerichtssaal korrekt eingeschätzt worden sei. 3 Reihen Terroristen. Ob ihm gerade mein Gesicht nicht gefallen hat? Der Richter kann ihn beruhigen. Dieser vierte Zeuge spricht druckreif, bildhaft und flüssig. Gesamte Gruppe vorher draußen beim Rauchen beobachtet, 2 Minuten später Anruf, renitenter Kunde. Er hat den von hinten angetippt, sich ihm vorgestellt, der versucht zu schlagen. Stellen Sie sich mal vor, wir waren von Leuten umringt, das hätte auch Unschuldige treffen können, da war eine Mutter mit Kind. Gerangel, versuchter Griff von hinten. So fällt der Angeklagte rückwärts auf ihn drauf, 80 Kilogramm auf seinen Unterschenkel. Mehrere Knochenbrüche im Rahmen einer Delinquentenüberwältigung, wie der medizinische Bericht weiß. 20% Einschränkung lebenslang. Seine Firma kann so einen nicht mehr brauchen. Die kapitalistische Knochenmühle spuckt ihn einfach aus. Er ist 33 Jahre alt und heute selbst Kunde. Aber das hindert ihn nicht, von seinem Beruf zu schwärmen. Die Vorschrift verlangt, Personen am Boden zu arretieren, bis die Polizei eintrifft. Er schwelgt in Einzelheiten. Bei zurückgezogenem Ellenbogen das Handgelenk verbiegen, um den Kunden zum Verlassen des Gebäudes zu animieren. Ja, animieren. Wörtlich. Die Verteidigung fragt, ob nur er sich deeskalierend verhalten habe oder seine Kollegen auch. Der Richter insistiert. So geht das nicht. Sie müssen fragen, ob... Gleich darauf wieder. Moment, Suggestivfrage. Weise ich zurück. Ob, was, auch das weise ich zurück. Der Verteidigung geht es um die Frau in der Aufzeichnung und um deren Bedrängnis, was genau da geschehen sei. Kurz darauf wieder, weise ich zurück, geht nicht, geht wirklich nicht. Verteidigung möchte, Richter möchte nicht. Ich greife jetzt konsequent ein, wenn Sie sich nicht daran halten. Und noch eins drauf, ich werde Sie vom Verfahren entbinden, wenn Sie sich nicht daran halten. 12.30 Uhr, eine weitere Lichtbildvorlage, wieder Streit. Wir beenden das jetzt. Wieder soll der Diskretionsbereich erörtert werden. Wer hat das Foto gemacht? Was ist das für eine Säule? Wo hat die Frau gestanden? Wo ist auf dem Boden die Linie gewesen? Nichts Greifbares. Nur die angespannte Stimmung im Gerichtssaal steht bis zur Decke. Zwei weitere Zeugen der Anklage, Polizeihauptkommissare, die beide den Eindruck äußern, dass der gesamte Vorgang als Provokation vorher abgesprochen worden sei. Die Filmaufzeichnung auf dem Mobiltelefon wird von ihnen als nicht auswertbar eingestuft. Endlich Mittagspause. Wir halten fest, dass bis jetzt 6 Zeugen gehört worden sind, deren Aussagen gegen den Angeklagten verwendbar sind. Wir halten weiterhin fest, dass Fragen der Verteidigung, die diese Verwendbarkeit zumindest hätten einschränken können, vom Richter, nun sagen wir, behindert, wenn nicht verunmöglicht, worden sein könnten. Mittagspause. 13.40 Uhr, Zeugenaussage Nummer 7, die erste für den Angeklagten. Man habe unter Zeugen ein Dokument am Schalter abgeben wollen und lange in der Schlange gewartet. Vor dem Schalter angekommen sei der in genau diesem Augenblick geschlossen worden. Die daraus entstehende Diskussion sei dann mit dem Eingreifen des Wachschutzes eskaliert. Diese Eskalation ging tatsächlich von denen aus. Sie hätten das Gespräch gestört, indem immer in dem Moment, als die Mitarbeiterin nach Anliegen und Sachlage fragte, zum Gehen aufgefordert wurde. Dieses bewusste Stören der Kommunikation zwischen Kunde und Mitarbeiterin sei der eigentliche Grund gewesen, dass die Diskussion aus dem Ruder gelaufen sei. Die Zeugin sagt, sie hat gehört, mach mal Hausverbot nur für heute, da braucht man nichts zu schreiben. Der massigste der Uniformierten habe sie vom Angeklagten weggedrängt zwischen Säule und Tresen und sei mit 10 cm Abstand vor ihr stehen geblieben. 90 Kilo, 10 cm Abstand. Das habe ihre Bedrängnis ausgelöst. Unvermittelt hält der Richter jetzt vor, dass der Angeklagte die Uniformierten als Schweine bezeichnet haben soll. Auf die Antwort, nein, hat er nicht, habe ich nicht gehört, kommt sofort die Belehrung, dass eine falsche Zeugenaussage mit bis zu 3 Monaten Haft bestraft werden kann. Aha. Für 10.20 Uhr wird die Zeugin entlassen, die Verteidigung beantragt, eine weitere Zeugin zu hören. Der Richter lehnt ab. Beweisantrag wird als unbegründet zurückgewiesen, für weitere Aufklärung nicht erforderlich, trägt nicht zur Aufklärung bei. Die Verteidigung hält entgegen, dass ihre nächste Zeugin bekunden wird, dass ohne erkennbaren Grund eskaliert worden sei. Wieder will der Richter nicht. Wir sind hier im Strafbefehlsverfahren, da gelten andere Grundsätze. Antrag als unbegründet zurückgewiesen. Weil es hierauf nicht ankommt. Aha. 14.30 Uhr. Als der Angeklagte ebenfalls einwenden will, bekommt er unumstößliche Wahrheiten zu hören. Herr Müller, der Richter sind nicht Sie. Das ändert nichts an der Situation. Wem ich glaube und wem nicht. Ich finde, die Sache ist entscheidungsreif. Wollen wir jetzt beenden oder soll ich plädieren lassen? Ich schlage vor, den Strafbefehl zu akzeptieren. So sehr haben sich die Zeugen nicht abgesprochen. Zwar finde ich das Vorgehen des Sicherheitsdienstes bedenklich, aber ich halte eine Verurteilung für realistisch. 50 Tagessätze sind angemessen. Hier geht es um eine individuelle Schuld. Der Richter sagt, dass in einem Tonfall, wie er in sich ruhend, selbstverständlicher nicht sein könnte. 14.50 Uhr. Die Verteidigung gibt nicht auf. Eine weitere Zeugin. Beweisantrag. Würde ergeben, dass die ersten 4 Zeugen gelogen haben. Aber nichts geht. Wird als unbegründet zurückgewiesen, da er nicht zur Wahrheitsfindung beiträgt. Ist aber geeignet, den Sachverhalt. Ich habe Ihren Antrag abgewiesen. 14.57 Uhr. Stille. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Fragt der Richter. Ich überlege noch, ob wir stellen. Stellen Sie jetzt bitte, wenn Sie stellen möchten. Muss doch erstmal noch. Stille. Wollen wir es nochmal erörtern? Ich habe abgewiesen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung verkündet. Wenn ich meine, es reicht, dann brauche ich keine weiteren Zeugen zu hören. 15.04 Uhr. Stille. Der Richter drängt. Ich würde gern wissen, was Sie jetzt machen. Stille. Ich formuliere den Beweisantrag. Stellen Sie jetzt, sonst muss ich schließen. Die Zuschauer sind ruhig oder ich setze sie vor die Tür. 15.05 Uhr. Die Verteidigung beantragt, den Zeugen zu vernehmen. Beweisantrag oder Beweisermittlungsantrag? Das fragt der Richter jetzt aber die Staatsanwaltschaft. Von dort kommt Fachchinesisch. Der Richter sieht seine Linie bestätigt. Wird als unzulässig verworfen, weil... Und den nächsten werde ich als unzulässig verwerfen, weil er der Verzögerung des Verfahrens dient. Mann, träume ich das alles? 15.10 Uhr. Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Diesmal spricht sie deutlicher. Wie Sie lautstark gerufen haben. Mit der Faust haben Sie geschlagen. Sie waren ziemlich heftig dabei. Sie haben beleidigt. Sie haben um sich getreten. Sie haben Verletzungen billigend in Kauf genommen. Alles in Tateinheit. Sonst hätten wir hier noch ein ganz anderes Strafmaß. Die Vielzahl der geschädigten Personen. Wo hat sie das nur her, die Staatsanwaltschaft? 15.20 Uhr. Die Verteidigung möchte das so nicht stehen lassen und versucht zu beantragen, wegen außergewöhnlicher Schwere. Ich möchte Sie bitten, jetzt zu plädieren, wirkt der Richter ab. Bitte ins Protokoll, dass das Verfahren verzögert werden soll. Wird als unbegründet zurückgewiesen. Dann darf die Verteidigung im Plädoyer fortfahren. Ein Hausverbot müsse verhältnismäßig sein. Ein milderes Mittel wäre angeraten gewesen. Man könne den Eindruck gewinnen, dass Ihr Mandant kriminalisiert werden solle. Der hakt jetzt selbst ein. Wo bitte sei der deutliche Beweis, den die Staatsanwaltschaft ins Feld führt? Von der Tonaufzeichnung sei der ja wohl nicht abzuleiten. Er sei nicht der Täter, er sei das Opfer. Genau. Urteil? Schuldig. 80 Tagessätze, 13 Euro und die Verfahrenskosten. Der Richter ist sich sicher. Sie haben von vornherein vorgehabt, Unruhe zu stiften. Sie haben laut gebrüllt, Sie haben sich unverschämt verhalten. Ich bin überzeugt, Sie haben ihn ein Schwein genannt. Das haben alle bestätigt. 4 Leute sind verletzt worden. Sie haben Verletzungen billig in den Kauf genommen. Davon bin ich überzeugt. Sie zu belasten hat der Sicherheitsdienst ja gar kein Interesse. Die Staatsanwaltschaft hat eine sehr saubere, präzise Beweiswürdigung gebracht. Aber Sie bauen sich eine eigene Welt zusammen. Rechtsmittel möglich, Sitzung geschlossen. Was ist davon zu halten? Wo im Saal hat dieser Franz Kafka gesessen? Und wo gehört es hingeklebt, das üble Wort Klassenjustiz?
Auf jeden Fall ein Fehlurteil. Ein Urteil, was uns Erwerbslosen und den Beiständen eigentlich ins Gesicht schlägt, mitten rein. Weil das Urteil eigentlich, so wie wir es bis jetzt mitgekriegt haben, sagt, dass man mehr oder weniger straflos im Jobcenter verprügelt werden darf vom Sicherheitsdienst. Dass man sich nicht beschweren darf, dass man schön duckmäuserisch vorm Schalter steht, am besten kniet und um Gnade des Sachbearbeiters flehen darf. Alles andere wird vom Sicherheitsdienst geahndet und landet dann vorm Gericht.
Mir sei an dieser Stelle gestattet, eine Hypothese aufzustellen über die beabsichtigte Außenwirkung dieses Prozesses. Erwerbslose haben nicht das Recht, sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen. Es soll stillschweigende Akzeptanz geschaffen werden, die Gewalt von Seiten sogenannter Sicherheitsfirmen als quasi hoheitliches Handeln hinzunehmen und ohne Gegenwehr zu erdulden. Andererseits, es bleibt dabei, lassen Sie sich bloß nichts gefallen.